Ja, das ist eine wichtige Botschaft von der Gnade, von der ihr gesungen habt, von dem, was Gott uns schenkt, was wir nicht verdient haben und er uns doch gibt. Das ist ja Gnade. Wir machen heute Fortsetzung in der Predigtreihe über die Psalmen. Wir haben 4 Psalmen bereits miteinander in dieser Predigtreihe betrachtet. Als wir über Psalm 121 sprachen, ging es uns um die Tatsache, dass wir unter dem Schutz Gottes leben dürfen und dort Geborgenheit finden. Als wir über Psalm 13 sprachen, ging es uns um die Tatsache, dass das Gebet für unser Leben eine mächtig verwandelnde Kraft hat. Und als wir uns Psalm 2 anschauten, wurde uns deutlich, dass trotz allem Toben der Menschen und allen Widersprüchen und Widerständen gegen Gott, doch Gott selber den Sieg behält. Und der 4. Psalm machte uns klar, dass man in dieser Welt der Ungeborgenheit letztlich nur in der Gemeinschaft mit Gott geborgen sein kann. Und heute soll es um ein neues Thema gehen, um das Thema der einzige Weg zum Glück. Ja, wir Menschen sind auf der Suche nach dem Glück. Ich möchte den Menschen sehen, der von sich behauptet, ich suche das Glück nicht. Ich möchte gern unglücklich sein. Also wir alle möchten gerne glücklich sein. Manche versuchen, das Glück zu bekommen, indem sie mit geringem Aufwand möglichst viel erreichen. Das liegt uns ja alles so nah, nicht wahr? Mit geringem Aufwand möglichst viel erreichen. Andere suchen das Glück in wechselnden Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Immer wieder neue Beziehungen sollen das Glück bringen. Oder es gibt Leute, die sagen, Karriere machen, viel Geld verdienen und sich viel leisten können, was man nur sich leisten möchte, das muss doch das Glück des Lebens ausmachen. Oder wieder andere sagen, wenn ich nur mir selbst verantwortlich bin und keinem anderen Menschen Rechenschaft geben muss, das ist es eigentlich, was mich glücklich macht. Dass ich nur auf mich geworfen bin, nur mein Herz sprechen lassen muss, das muss doch das Glück des Lebens ausmachen. Oder gibt es andere, die versuchen in dieser Welt des Ungeborgenseins sich abzusichern und sich zu versichern, um sorgenfrei leben zu können. Und sie meinen, wenn ich das rundherum abgesichert habe durch alle möglichen Versicherungsabschlüsse, so dass alle Eventualitäten des Lebens darin vorkommen, dann bin ich glücklich. Aber Gott sagt, letztlich alles Irrlichter, alles falsch. Es gibt nur einen einzigen, aber auch einen ganz anderen Weg zum Glück. Es gibt nicht viele Wege zum wirklichen, beständigen Glück, sondern nur einen einzigen. Wie sieht denn dieser Weg aus, der aus der Perspektive Gottes für uns Menschen das wahre und beständige Glück bringt? Der Psalm 1 gibt eine Antwort darauf. Wer die Bibel dabei hat, schlage es mit auf. Psalm 1. Dort heißt es, wohl dem, man kann auch übersetzen, glücklich ist der. Manche übersetzen sogar, glückselig ist der. Also man kann das eigentlich nur mit den schönsten Worten ausdrücken, was hier gemeint ist. Also wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder. Noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. aber der gottlosen Weg vergeht. Selig, glücklich sind die Leute, die sinnvoll und ertragreich ihr Leben gestalten. Und dieser uns unbekannte Psalmdichter von Psalm 1, der gratuliert diesen Leuten und sagt: Herzlichen Glückwunsch zu einem solchen Leben, das so ertragreich ist. Und dann schildert er drei Schritte, die der Mensch in seinem Leben gehen muss, auf diesem Weg zum einzigen Glück. Und der erste Schritt heißt kompromisslose Abgrenzung gegenüber der Sünde. Das ist der Weg zum Glück. Vers 1. Denn glücklich ist der, der nicht im Rat und Einfluss der gottlosen Leute lebt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Es gibt so viele Lebenssituationen, in denen wir Rat brauchen, wo wir den Weg nicht sehen, den wir gehen sollen. Und wohin wenden wir uns, wenn wir Rat nötig haben? Bei wem suchen wir Rat? Da sind die Ratschläge der Menschen, die mit ihrem Leben keine Bindung an Gott haben, die hier Gottlose genannt werden. Und oftmals stehen auch Christen in dieser ganz großen Gefahr, sich Rat bei diesen Menschen, die keine Bindung an Gott haben, einzuholen, weil das, was sie raten, uns rein menschlich oft viel näher liegt und viel leichter fällt zu befolgen. Der Rat der gottlosen Leute tut uns meistens nicht weh, sondern er bestätigt uns auf eingeschlagenen Wegen. Kennen wir das? Denn diese Menschen leben, wie die Allgemeinheit lebt. Und sich nach der Allgemeinheit zu richten, ist immer einfacher und leichter, als gegen den Strom zu schwimmen und den Weg Gottes zu gehen. Manch einer vermeidet es darum, einen eindeutigen Christen um Rat zu fragen, weil er meint, dessen Antwort auf die gestellten Fragen in seiner Bibelgebundenheit schon zu kennen. Und davor fürchtet man sich. Dann lieber zu den anderen gehen, die es einem angenehmer und leichter machen. Man weiß ja schon im Grunde, was richtig ist, aber man möchte einen anderen Weg gehen und das Herz sprechen lassen, das gerne von dem Weg Gottes abgeht. Und da sind die Leute, die hier Gottlose genannt werden, die keine Bindung des Lebens an Gottes Wort haben, in ihren Ratschlägen angenehmer für unser Leben. Und machen wir uns es einfach mal klar, wann man schon nach dem Rat der gottlosen Leute lebt, nämlich schon dann, wenn wir uns ihre Argumente und ihre Lebensweisen zum Vorbild nehmen. Da gibt es allgemeine Auffassungen in einer Gesellschaft, die im Großen und Ganzen von Gott nichts wissen will. Und da gibt es Lebensstile, die sich entwickelt haben, in denen viele Menschen leben. Und das ist sehr verführerisch auch für Menschen, die Gottes Weg gehen wollen, dass sie sagen, was doch so in der Gesellschaft gang und gäbe geworden ist, kann doch nicht unbedingt falsch sein. Das heißt, hier bestimmt letztlich die Masse der Menschen über das, was richtig und falsch ist. Und sich daran an diesem Rat der Gottlosen, der einfach durch die Einflüsse auf uns zukommt, zu orientieren, ist oft der einfache Weg, meinen wir jedenfalls. Wie schnell orientieren wir uns an diesen Dingen und übernehmen von unserer Umgebung, was richtig sein soll. Und das ist eine Vortäuschung von Glück. Wenn wir meinen, dass die Masse das Richtige tut, und wir uns in dieser Masse nicht isolieren, sondern integrieren und mit der Masse praktisch den Weg gehen, den sie auch geht, dann ist das vielleicht vorübergehend der leichteste Weg. Aber immer getäuschtes Glück, was wir auf diese Weise bekommen. Da steht doch einmal in den Psalmen ein sehr wichtiger Satz. Israel brauchte Rat, dieses Volk Gottes, das uns im Alten Testament vorgestellt wird. Und dann steht dort, sie warteten nicht auf Gottes Rat. Ein wichtiger Satz. Oft brauchen wir Rat und wir warten nicht auf Gottes Rat, sondern unsere Ratgeber werden leicht die Menschen, die hier Gottlose genannt werden, die eben nicht gebunden sind mit ihrem Gewissen und ihrem Denken an Gottes Wort. Nach wessen Rat lebst du und lebe ich? Wer sind unsere Ratgeber? Die Bibel sagt, glücklich ist der, der nicht im Rat und Einfluss der gottlosen Leute lebt. Und glücklich ist der, der nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch tritt auf den Weg der Sünder. Der Weg des Sünders steht nicht unter der Herrschaft Gottes. Wenn man erst einmal angefangen hat, auf den Rat gottloser Leute zu hören, dann beginnt man plötzlich auch einmal auf den Weg des Sünders zu treten. Vielleicht nur einmal hat man das vor. Einmal ausprobieren, wie das eigentlich ist, wenn man diesen Ratschlägen gottloser Leute auch folgt. Nur einmal einer Versuchung nachgeben. Man will ja nicht generell in der Sünde leben. Eine große Anfechtung für Menschen, die mit Gott leben, so zu handeln. Aber das Sprichwort gilt auch hier, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er sehr bald und sehr schnell die ganze Hand. Darum heißt es auch hier, wehret den Anfängen und den einmaligen Versuchungen und den faulen Kompromissen. Manches Kind Gottes hat den Weg der Sünde betreten und hat inzwischen alle klaren Maßstäbe verloren für das, was Sünde oder nicht Sünde ist. Das ist nämlich etwas Unheimliches, was passiert im Leben und im Gewissen eines Menschen, auch im Denken des Menschen. Wer im Rat der gottlosen Leute lebt und dann sich zur Kompromisshaltung mit der Sünde verführen lässt, verliert mit der Zeit immer mehr die Maßstäbe, weil das Gewissen zum Schweigen, zum Abtöten gebracht wird, je länger man Kompromisse mit der Sünde eingeht. Und es ist ein Geschenk Gottes, wenn unser Gewissen noch spricht. Wie kann sich das denn zeigen, wenn man im Rat der Gottlosen lebt und auf den Weg der Sünder trifft und tritt? Nun, das kann sich auf vielen Gebieten zeigen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn wir wie viele in unserer Gesellschaft illegalen Geldtransfer ins umliegende Ausland vornehmen und damit Steuerhinterziehung betreiben. Das ist der Rat gottloser Leute, den wir bekommen. Und wer diesem Rat folgt, und viele sind ihm gefolgt, und ich bin überzeugt, viele Christen sind ihm gefolgt, und es liegt ein Bann auf der Christenheit durch diese unrechten Dinge im Leben der Menschen, auf ganzen Gemeinden, weil viele so etwas getan haben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Da sind die überspielten Computerprogramme, die uns nicht gehören und die wir nicht bezahlt haben, die wir aber benutzen auf unseren Computern zu Hause. Das machen doch alle. Und der Rat vieler Gottlose ist, das kannst du doch machen. Du kannst sie da einfach abkupfern. Und dann geht's los. Rat der Gottlosen, tritt auf den Weg der Sünder. Ein Bann liegt über dem Leben mancher Leute. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel für Studenten. Angaben zu den BAföG-Anträgen. Wie leicht erliegt man dem Rat gottloser Menschen, hier nicht alles anzugeben, was erfragt ist und was man angeben muss, sondern Mauscheleien zu betreiben, wie das viele in unserer Gesellschaft auch tun und jeden für dumm erklären, der es nicht tut. Ein weiteres Beispiel. Oder denken wir an das sexuelle Zusammenleben, ohne wirklich verheiratet zu sein. In der Gesellschaft sagt man, das ist doch heute gang und gäbe, ist doch nichts Besonderes. Und da hört man auf diesen Rat, achtet auf das Vorbild der Umgebung und lässt sich auf solche Dinge ein. Merken wir, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. So könnten wir jetzt viele Beispiele anführen. Ich hätte gar nicht die Zeit, das jetzt hier zu tun. Jeder mag das in seine Situation übertragen. Und ich bin überzeugt, viele Kinder Gottes wissen, dass sie hier umkehren müssen. Und mir ist es heute Nacht aufgegangen. Dieser Text hat mich heute Nacht so stark umgetrieben, dass über die Vorbereitungen, die ich schon gestern getroffen hatte, hinaus mir viele Dinge eingefallen sind zu diesem Text. In schlaflosen Stunden geschieht das manchmal durch das Reden Gottes. Da ist mir aufgefallen, dass eigentlich hier viele, viele Sünden im Hintergrund auch von Kinder Gottes im Schwang sind. Und wenn wir anfangen würden, an diesen Stellen und an manchen anderen, die ich jetzt nicht genannt habe, einmal wirklich aufzuräumen, Buße zu tun, vielleicht auch sich selber anzuzeigen und die Dinge wirklich in Ordnung zu bringen, es würde ein Bann von dem Volke Gottes weggenommen und dem Evangelium würde durch Buße ein Durchbruch bis hin zur Erweckung geschaffen. Auf dem Weg der Sünder oder dem Weg Gottes? Wer hat die Herrschaft über uns? Und dann steht hier, glücklich ist der, der nicht unter den Spöttern sitzt. Spötter haben in ihren Worten und in ihren Taten keine Bindung an Gott. Sie missachten auch, was anderen wichtig und heilig ist. Der Wille Gottes und sein Wort sind den Spöttern uninteressant, unwichtig. Da steht doch in den Sprüchen Salomos, Kapitel 21, Vers 24, ein sehr inhaltsschwerer Satz. Da werden die Spötter einmal charakterisiert und analysiert. Da steht, wer stolz und vermessen ist, der ist ein Spötter. Interessante Erklärung für Spötter. Wer stolz und vermessen ist, der ist ein Spötter. Sehen wir, wie das geht mit dieser abschüssigen Bahn, auf die man sich leicht begeben kann. Zuerst nur mal hinhören auf den Rat der Gottlosen. Dann nur mal gelegentlich auf den Weg der Sünder treten und Kompromisse eingehen. Und schließlich sitzt man im Kreis der Spötter fest. Das fängt alles so klein und scheinbar harmlos an. Und dann geht's bergab, Stufe um Stufe, bis man festsitzt im Kreis der Spötter. Mit wem haben wir tiefe Gemeinschaft? Mit Christen oder mit Spöttern? In welchen Kreisen fühlen wir uns wohl? Nochmal, diese abschüssige Bahn. Erstens, auf den Rat der Gottlosen hören. Zweitens, hin und wieder den Weg der Sünder mitgehen. Scheinbar harmlosen Beziehungen werden oft ganz schlimme Verstrickungen und Bindungen. Wer die Gemeinschaft mit Gott sucht, der muss sich entschieden lösen von allem, was Gott nicht gefällt. Christsein gibt es nicht ohne Separation. Und so hat ein Ausleger zum ersten Psalm einmal folgenden Satz geschrieben. Er sagt, der wahrhaft glückliche Mensch trennt sich von allem gottfeindlichen Wesen. Und das kann ich nur dick unterstreichen. Der wahrhaft glückliche Mensch trennt sich von allem gottfeindlichen Wesen und er gibt diese Kompromisse mit der Sünde und dem Rat der Gottlosen auf. Nur der eindeutige Glaube ist echt. Nicht der sowohl als auch Glaube. Das Ja zu Gott ist immer nur dann echt, wenn es mit einem Nein zur Sünde verbunden ist. Und das muss man sich ganz deutlich machen. Hier geht es um ein Entweder-Oder. Hier lässt sich nichts verbinden. Wir lieben diese Töne eigentlich gar nicht so sehr heute in unserer Gesellschaft, wo so schwarz-weiß gemalt wird, Entweder-Oder. Aber genau das macht dieser Psalm. Gottesfürchtige und Gottlose, Gerechte und solche, die ins Verderben gehen. Und dazwischen gibt es nichts mehr. Es gibt nur dieses Entweder-Oder und kein Sowohl als auch mit all den Kompromissen. Und das zeigt uns, dass wir nie gespalten leben können. Wir können nicht mit dem einen Ohr an der Bibel sein und das andere Ohr am Rat der Gottlosen und an dem Geschwätz der Spötter haben. Es geht nur das eine oder das andere. Viele wollen das miteinander verbinden und sagen, so ernst muss man es ja nicht nehmen. Wisst ihr, was heute eine gängige Masche ist? Wenn man das so verkündigt von diesem Text her, wie ich das tue, dann sagt man, das ist gesetzlich. Das ist der christliche Killer. Wisst ihr das? Das ist der christliche Killer, mit dem man das nicht an sich herankommen lassen will. Das ist mir zu ernst. Da ist zu wenig Liebe drin. Kennen wir das Geschwätz? Ist nicht im Sinne Gottes. Die Bibel redet eine andere, eine ganz eindeutige Sprache. Nämlich, wer glücklich leben will, der muss eindeutig sein. Machen wir es uns in einem Bild klar. Wie eine Magnetnadel im Kompass unentwegt nach Norden zeigt, egal wohin ich diesen Kompass auch drehe, wohin ich ihn mitnehme, die Nadel zeigt immer gen Norden. So sollen wir ohne Abstriche klar auf Gott und sein Wort und seinen Sohn Jesus Christus ausgerichtet sein. Das ist Lebensglück, meine Freunde. Alle Kompromisse nehmen uns die Freude am Herrn und die Freude am Wort Gottes. Kompromisslose Abgrenzung von jeder Sünde ist der erste Schritt zum wahren und beständigen Glück. Der zweite Schritt, eindeutige Hingabe zum Wort und Willen Gottes. Wer Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz nach Tag und Nacht. Interessant, nicht wahr? Dass hier der Psalmdichter keine Scheu hat, von Gesetz zu reden. Das mag doch gar keiner mehr heute. Gesetz? Gesetzlich? Ich habe es eben schon angedeutet, das ist doch etwas Schlimmes. In der Bibel steht es, es gibt ein Gesetz, es gibt auch ein Grundgesetz Gottes. Und auch im Neuen Testament werden die 10 Gebote nicht als überholt angesehen, sondern zitiert, sogar noch verfeinert und in der Tiefe ausgelegt, wenn man sich die Bergpredigt einmal anschaut. Und hier heißt es nun, glücklich ist der, der Lust und Freude am Gesetz des Herrn hat. Und damit ist sicher nicht nur der Dekalog, also die 10 Gebote gemeint, sondern das umfassende Wort Gottes. Es ist ganz interessant, wenn man die Bibel liest, wie das Volk Israel zu den Geboten und zu dem Gesetz gestanden hat, dann sieht man, dass Israel das Gesetz Gottes nicht als Last empfand, sondern als Wohltat und Gabe Gottes gepriesen hat. Das richtige Verständnis von den Geboten Gottes ist immer, dass ich Gott rühme, dass er mich wissen lässt, was er will. Wenn die Gebote mir zu schaffen machen und ich meine, ich würde überall eingeengt und ich müsste mir Freiraum schaffen über die Grenzen der Gebote hinaus, dann haben wir schon eine gefährliche Grenzüberschreitung vorgenommen. Dann ist unsere Liebe zu Gott ein wesentliches Stück schon auf der Strecke geblieben. Da steht doch im Neuen Testament dieser Satz, Jesus hat ihn gesagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Ausdruck der Liebe zum Herrn ist Halten des Wortes Gottes. Alles andere können wir vergessen. Wer sagt, er liebt den Herrn und das Wort Gottes nicht hält, ist ein Lügner. Und der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Die Gebote sind große Gabe Gottes. Sie bedeuten Weisung, Begleitung, Wille, Wort Gottes. Was bedeuten sie uns? Was bedeutet die Bibel für uns? Guckt mal, da steht doch ein Bekenntnis im 119. Psalm, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Die Bibel, ein Riesengeschenk, ein Riesenschatz, den wir hier so in 2 Buchdeckeln heute dank der Buchdruckerkunst haben dürfen. Was ist das für ein Schatz, den uns Gott anvertraut hat? Freuen wir uns darüber? Ist uns bewusst, wie reich beschenkt wir mit der Bibel sind? Und welche Konsequenz ziehen wir daraus? Wie treu, wie regelmäßig lesen wir die Bibel? Ist uns das Bibellesen Last oder Lust? Wer den Herrn liebt, der wird sein Wort lieben. Er muss es nicht, aber er tut es. Ganz einfach, aus Liebe nämlich. Wer das Wort Gottes loslässt, wer die Bibel liegen lässt und nur gelegentlich mal in sie hineinschaut, der gleicht einem Bergsteiger, der seinen Halt verliert und abstürzt. Und viele gleichen solch einem Bergsteiger. Die Bibel ist nicht mehr Maßstab für sie und sie haben den Halt im Leben verloren und befinden sich im Absturz. Aber wer die Bibel neu ergreift, wer die Liebe zur Bibel neu in sich wecken lässt, dem wird sie wieder Maßstab für sein Leben. Glücklich ist, wer sich intensiv und gründlich mit dieser Bibel beschäftigt. Wie heißt es hier? Der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz nach Tag und Nacht. Das heißt doch, dass dem oberflächlichen, flüchtigen Leser die Bibel sich nicht erschließt als Wort Gottes. Solch ein Mensch, der nur oberflächlich die Bibel liest, mal schnell so ein Happen, der erlebt die Bibel nicht als Quelle des Lebens. Er erlebt sie nicht als Kraft für den Alltag. Und die Bibel wird mit der Zeit durch oberflächliche, flüchtige Betrachtung fade und langweilig. Darum schreibt hier der Psalmdichter: Sinnen, nachdenken, sich Zeit nehmen. Wörtlich heißt es murmeln. Habt ihr schon mal die Juden gesehen? Ich war mal in der Judenschule, wenn die Deutschen sagen, in einer Synagogenschule in Jerusalem und habe mir das angeschaut. Ich habe mir das auch an der Klagemauer angeschaut. Man kann es ja am Fernsehen auch oft sehen. Da haben sie so das Buch des Gesetzes vor sich und da murmeln sie. Und da machen sie immer noch solche entsprechenden Bewegungen. Und das ist ganz interessant. So habe ich meine schwierigen hebräischen und griechischen Vokabeln im Wald gelernt. Aber so machen es Leute mit dem Wort Gottes. Sie sprechen es vor sich hin und mit einem Mal kriegen sie das auch übers Ohr noch rein, über einen weiteren Sinn. Und man merkt, wie sich das einprägt und einprägt. Das ist gar nicht dumm. Das sollte man einfach mal ausprobieren. Das spricht an und das segnet und das stärkt und das zeigt uns den Weg und macht uns tüchtig zum Leben. Versuchen wir es einfach mal, in die Bibel hineinzustarten, in solch intensiver Weise. Und mit einem Mal merken wir, das ist ja höchst interessant. Das greift ja tief in unser Leben hinein und das verändert uns nach dem Plan Gottes. Und dann begreifen wir noch mehr, das ist der Weg zum Glück. Da wird unser Leben wirklich mit einem festen Fundament angetan und wir wissen, was der Weg und das Ziel unseres Lebens ist. Und dann steht hier noch Tag und Nacht. Wir müssen natürlich auch schlafen. Aber das heißt doch, dass uns eine Frage immer wieder umtreiben soll. Vater im Himmel, was ist dein Wille für die Situationen meines Alltags und meines Lebens? Ich übersetze das jetzt einfach mal so. Tag und Nacht dieses Wort Gottes vor Augen zu haben und sich so intensiv mit dem Gesetz und Wort Gottes zu beschäftigen, heißt doch, was ist dein Wille mitten im Alltag? Zum Beispiel keine falschen Liefertermine versprechen als Geschäftsmann, von denen ich im Vornherein weiß, dass ich sie nicht halten kann. Zum Beispiel, wenn ich Fragebogen ausfülle an eine Behörde und ich in der Gefahr stehe zu mogeln, mich zu besinnen auf das, was Gott sagt. Und dieses Wort vor Augen zu behalten und dann das reinzuschreiben, was den Tatsachen entspricht, auch wenn es scheinbar zu meinem Nachteil sein sollte. Das ist der Weg zum Glück. Ich trage nicht Dinge hier auf die Kanzel, auf der Seelsorge, die ich erlebe mit Menschen, die hier große Nöte haben. Das kann nicht mein Auftrag sein, hier solche Beispiele zu schildern. Aber ich erlebe sie, wie Menschen nicht mehr klarkommen, auch als Kinder Gottes, weil sie hier Wege der Sünde beschritten haben. Hat das etwas mit Zwang und Druck zu tun, wenn es hier heißt, so mit dem Worte Gottes umzugehen? Absolut nicht. Im Gegenteil. Wer als Kind Gottes intensiv die Bibel studiert, der hat eine unerschöpfliche Quelle der Lebensfreude und der Lebenskraft gefunden, die er um keinen Preis mehr hergibt. Das macht gerade Freude. Da kommen wir an die Quelle der Freude zurück, so mit der Bibel umzugehen, wie es hier beschrieben ist in Vers 2. Also, erster Schritt zum einzigen Glück des Lebens, kompromisslose Abgrenzung von jeder Sünde. Zweiter Schritt zum Glück des Lebens, eindeutige Hinkehr zum Wort und Willen Gottes. Und nun zum Schluss der dritte Schritt, zum einzigen Glück. Lohnendes, erfülltes Leben unter dem Segen Gottes. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Kinder Gottes leben glücklich, weil sie reich beschenkte Leute sind. Sie gleichen diesem Baum an den Wasserbächen. Können wir eigentlich hier als Nordeuropäer gar nicht verstehen, was das heißt. Wir müssen immer an Palästina denken, wo es so trocken ist, wo es so lange nicht regnet, wo so viele Pflanzen vertrocknen müssen in der Trockenzeit. Wer dort ein Baumstück an den Wasserbächen hat, das ist doch ein Riesengeschenk für den Baum und für die Bäume und ihre Besitzer. Und genau das steht im Hintergrund hier. So ist der Mensch, der aus dem Wort Gottes kompromisslos schöpft und lebt. Das Wort Gottes ist doch für den Gehorsamen der Wegweiser zur Rettung und zu einem kraftvollen, dankbaren, überzeugenden Christsein. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Hier gibt es keine Vertröstung aufs Jenseits. Habt ihr das gehört? Nicht der wird sein wie ein Baum, sondern da steht, der ist wie ein Baum, schon jetzt und hier. Das macht doch die Freude des Lebens aus, dass wir jetzt an die Quelle gekommen sind und dass wir jetzt aus dem Worte Gottes empfangen, was jetzt nötig ist. Und auch in der Zukunft natürlich, aber es beginnt hier. Wunderschön. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Kinder Gottes leben glücklich und sinnvoll, weil sie Frucht bringen, gespeist aus dieser Quelle der Bibel. Gott gibt dem Baum doch Wasser zur Erhaltung seiner Existenz, aber auch zum Fruchttragen. Und wer an der Quelle der Bibel lebt, der erhält sein geistliches Leben. Der hat ein kraftvolles geistliches Leben, eine intensive Beziehung zu Gott, und er bekommt gleichzeitig genug Kraft, um jetzt auch anderen Menschen zu dienen, um Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Gott schenkt uns durch Jesus die Rettung, für uns selbst und gleichzeitig für andere. Gottes Gaben sind immer mit Aufgaben verbunden. Empfangen, leben und weitergeben. Das wird hier beschrieben an diesem Bild des Baumes. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ist doch schön. Da muss ich mich nicht anstrengen, Frucht zu bringen, sondern nur in dieser engsten Verbindung leben mit den Quellen, und dann werde ich Frucht bringen. Ist das nicht schön? Das ist doch kein gesetzliches, krampfhaftes Christsein, oder? Der Baum muss sich doch nicht riesig anstrengen, Frucht zu bringen, sondern das hat doch der Schöpfer in ihn hineingelegt. Wenn er an den Quellen ist, dann bringt er Frucht. Und so ist das mit uns auch. Genauso hat Jesus gesagt, Johannes 15, kann man nachlesen, Weinstock und den Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Eigentlich eine ganz einfache Formel, sagt dasselbe aus, was wir hier eigentlich haben. Und Kinder Gottes leben glücklich, weil sie in den Nöten und Problemen des Lebens nicht untergehen. Hier heißt es, und seine Blätter verwelken nicht. Stellt euch doch mal so einen Baum im Morgenland vor. Da kommt die Riesenhitze über Wochen, manchmal über Monate. Und da kommen die Sandstürme und da kommen andere Dinge auf diesen Baum zu, und er kann bestehen, weil er an den Wasserbächen gepflanzt ist. Und er kann nicht nur bestehen, sondern er hat Kraft genug, um Frucht zu bringen. Herrlich ist dieses Bild. Und das heißt doch, wenn ich an den Quellen des Wortes Gottes lebe, können die Stürme des Lebens kommen. Sie werden uns manchmal schütteln und hin und her wiegen, wie so einen Baum, den der Sturm hin und her treibt und die Blätter zerzaust und ein paar abreißt. Aber wir werden bestehen, weil unsere Wurzeln im Worte Gottes gegründet sind, in unserem Herrn. Ist das kein glückliches Leben? Das ist doch der einzige Weg zum glücklichen Leben. Welcher denn sonst? Schauen wir uns andere Leute mal an. Großartig, was hier steht. Und dann heißt hier, Kinder Gottes leben glücklich, weil sie nicht vergeblich arbeiten. Was? Sie machen das Gerät wohl. Das hätten wir ja gar nicht, wa? Egal, was wir anpacken, da gibt es keine Pleite mehr. Aber jetzt schauen wir in so manche Pleiten hinein. Erfolg möchten wir immer haben. Aber hier steht, was diese Leute machen, gerät wohl. Aber es gerät doch nicht alles wohl, oder? Da werden wir krank. Da machen wir vielleicht geschäftlich Pleite und es hat nicht hingehauen. Und da gibt es andere Dinge, die nicht zusammenpassen. Das erleben wir doch. Aber das Wort Gottes sagt, es gerät wohl. Ja, wie kriegen wir das denn zusammen? Wie passt das denn zusammen? Haben wir schon einmal etwas gehört, dass die Bibel sagt, es müssen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken? Denen, die Gott lieben. Und haben wir schon einmal etwas davon erfahren vielleicht, wie wir auf wegen der Pleite, die uns gar nicht gefielen, am meisten gesegnet wurden? Und wie wir im Nachhinein und in der Rückschau erlebt haben, dass es doch wohl geraten, obwohl es uns gar nicht passte und schlimm für uns war in der Situation. Und mit einem Mal hat Gott es benutzt und es wurde doch ein Wohlgeraten daraus und er hätte uns nie so weit vorangebracht, wie durch das, was uns nicht gefiel. Viele haben mir das gesagt und ich kann es auch so bezeugen. Und ich merke, dass das Wort Gottes wahr ist und dass auch die Pleiten des Lebens uns in eine tiefere und intensivere Abhängigkeit und Demut und Hingabe an Christus führen und wir dadurch brauchbarer werden für ihn. Gottes Wort ist wahr, auch in den Tiefen und Dunkelheiten des Lebens. Und zum Schluss. Zu diesem allen kommt eine Zusammenfassung als ein Kontrast. Im Gegensatz zum Glück der Menschen mit Gott steht nun aber der gottlosen Weg vergeht. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut, darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Was heißt das? Sie sind wie Spreu. Das Leben der Gottlosen hat keine Bedeutung über die Zeit hinaus. Keine Bedeutung für die Ewigkeit. Wenn damals geerntet wurde und auf der Tenne Spreu und Korn zusammen auf dem Haufen lagen und die Wurfschaufel genommen wurde und es wurde hochgeworfen, der Winter durchging, dann fielen die Körner runter und die leichte Spreu, die wertlos war, wurde abgetrieben. Ein Stück weiter und so wurde sortiert. Und so ist das am Ende der Zeit. Da wird sich zeigen, was Bestand hat für die Ewigkeit oder was wertlos ist. Vielleicht waren die Gottlosen sehr bedeutend im Leben, aber wertlose Spreu im Blick auf die Ewigkeit. Sie können im Gericht Gottes nicht bestehen, sondern werden verworfen. Und sie haben noch nicht einmal einen Platz in der Gemeinde der Gerechten, weil sie in sich selbst gerecht sein wollten und nicht durch Jesus Christus gerechtfertigt werden wollten. Diese Verse wollen nicht richten und verdammen, aber sie wollen dem Schwankenden zu einer klaren Entscheidung helfen, auch dem Angefochtenen, der vom Erfolg der Gottlosen in der Zeit vielleicht neidvoll geblendet ist. Dieser Psalm ist auch eine Warnung für den, der in der Gefahr steht, vom rechten Weg abzugleiten und Kompromisse einzugehen. Und er ist gleichzeitig eine Einladung zur Umkehr und zum neuen Anfang mit Jesus
für den, der Kompromisse eingegangen ist mit der Sünde und Jesus und die Nachfolge verlassen hat. Und allen, die mit Gott leben, wird gesagt, das ist ein wirklich glückliches Leben, wenn die Abgrenzung zur Sünde kompromisslos ist und wenn das Leben eindeutig vom Wort Gottes gestaltet wird. Solch ein Leben steht unter dem Segen Gottes. Ja, es stimmt. Glücklich und gesegnet ist das Leben, wenn es mit der Sünde bricht und sich am Wort Gottes orientiert. Dann finden wir Halt und Lebenskraft, Freude, Zuversicht, Hoffnung. Und auf diesem Weg erreichen wir das Ziel. Der einzige Weg zum Glück. Psalm 1.